Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort in Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte ich gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, wer letzte Woche den Gottesdienst mitgefeiert hat, der wird sich erinnern, dass wir diesen Psalm auch letzte Woche gehört haben als Predigtext. Allerdings haben wir dann nur die ersten drei Verse bedacht. Rufen wir uns kurz in Erinnerung. Der Psalmbeter ist auf der Flucht, vermutlich vor seinem Sohn Absalom, der ihm nach dem Leben trachtet und ihm den Thron streitig gemacht hatte. David befindet sich also in der Wüste Juda und er hat Durst. Die letzten Verse betrachteten wir, die ersten drei Verse letzte Woche betrachteten wir unter dem Thema Sehnsucht nach Gott äußert sich in der Not. Hören wir heute weiter. Sehnsucht nach Gott, die erinnert sich an die Hilfe und hält sich an den Retter. Sehnsucht nach Gott erinnert sich an seine Hilfe. David sehnt sich nach Gottes Gegenwart, die er besonders in der Stiftshütte erfahren hatte und gesehen hatte. Erinnert sich daran, dass Gott in diesem Zelt gegenwärtig ist. Er denkt zurück an die schöne Zeit und wie wunderbar Gott an diesem Ort mit seiner Hilfe den Menschen begegnete. Deshalb kann er nicht anders, als Gott zu rühmen. Und damit geht es jetzt weiter im Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Versuch dir das noch einmal vorzustellen. Und denk dabei nicht an das Lied, das viele kennen, sondern an die Situation, in der David das schreibt. Er ist auf der Flucht. Er ist in der Wüste. Es mangelt ihm an Schatten und es mangelt ihm an etwas zu trinken. Und dann betet er, Gottes Güte ist besser als Leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was er da sagt. Gottes Güte. Wir könnten auch übersetzen, Gottes Barmherzigkeit. Wie erklärst du dieses Wort anderen Menschen? Nun, wir haben es schon öfters getan und es einfach auseinandergenommen in Erbarmen, das vom Herzen kommt. Aber schauen wir noch einmal genauer hin. Heute redet man oft von Empathie. Was ist damit gemeint? Nun, es ist die besondere Gabe, sich in die Lage eines anderen Menschen hineinversetzen zu können. Also gerade dann, wenn es ihm nicht gut geht, so zu fühlen wie der andere oder das wahrzunehmen, wie der andere fühlt, das zu erkennen und nicht einfach drüber wegzugehen. Gepaart ist Empathie im besten Fall mit Sympathie. Wieder so ein Fremdwort. Und was bedeutet das? Nun, hier geht es darum, eben wirklich mit dem anderen zu fühlen. Also nicht bloß zu wissen und zu verstehen, wie er sich fühlt, sondern das mitzufühlen, sich die Not, die der andere hat, zu eigen zu machen, als seine eigene Not. Also die Schmerzen zu empfinden, die der andere empfindet, die Not zu erleben, die der andere erlebt, die Einsamkeit mitzufühlen, unter der der andere leidet. Der Herr Jesus, der lässt das später den Apostel Paulus an die Korinther schreiben, wie eigentlich das Leben in der christlichen Gemeinde ist. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Genau das ist es, was zum Erbarmen regt. Die Not des anderen wird zur eigenen Not, um deren Beseitigung man sich kümmert. Das ist mehr als Mitgefühl, das ist mehr als Mitleid. Und so ist Gott eingestellt. Er kennt nicht nur Empathie zu dir, sondern auch Sympathie. Ja, mehr noch, er macht deine Not zu seiner Not. Er kennt dich vollständig. Er weiß, wie es dir geht, wie du dich wirklich fühlst, was vielleicht kein anderer sieht und kein anderer erkennt. Er weiß es. Er kennt deine Probleme. Er weiß, worüber du dir den Kopf zerbrichst. Er weiß, mit welchem Blick du in die Zukunft schaust. Er kennt dich durch und durch. Und er empfindet sie so, als würde er sie an deiner Stelle erleben. Und sein Herz, das in dem Begriff Barmherzigkeit ja als zweites vorkommt, das drängt ihn förmlich dazu, zu helfen. Denn Gottes Herz brennt in Liebe zu dir. Aber nicht nur sein Herz, nicht nur sein Innerstes, sondern Gott als Gesamtes brennt in Liebe zu dir. Und deshalb lässt er ja auch Johannes schreiben, Gott ist die Liebe. Diese Hilfe, diese unverdiente Hilfe, die uns von Gott zuteil wird, die ist besser als Leben, sagt David in seiner Not in der Wüste. Kannst du das verstehen? Kannst du auch so mitbeten? Könntest du das jetzt so unterschreiben? Besser als ein Leben im Königspalast, wie bei David? Besser als ein Leben in festen Häusern, besser als ein Leben im Wohlstand ist Gottes Erbarmen, seine von Liebe und Mitempfinden geprägte Bereitschaft zu helfen. Jesus drückt das, was David einst sagte, mit den Worten aus: Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Wir leben gerne im Hier und Jetzt. Wir erstreben möglicherweise etwas Wohlstand, vielleicht auch bescheidenen Wohlstand. Das ist uns nicht verboten. Wir dürfen die Gaben Gottes genießen, die er uns anvertraut. Ist überhaupt keine Frage. Aber wir sollten nicht diese Dinge für das Wichtigste und das Zentrum und das Ziel unseres Lebens halten, sondern wissen, das Schönste, das kommt für uns Christen eigentlich erst noch. Alles hier auf dieser Erde ist nur ein Übergang. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Das, was nach dem Tod kommt, ist für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die in ihn ihr Vertrauen setzen, ist für sie wirkliches Leben. Was Gott ursprünglich als Leben geschaffen hatte, ist frei von allem Leid, von aller Not, von aller Sorge, von aller Krankheit und vom Tod. All das sind Begleiterscheinungen, die wir heute gerne zum Leben dazurechnen, aber von Gottes Plan aus ursprünglich nicht dazu gehörten. Die sind vielmehr Folge der Abkehr von Gott, Folge der Sünde. Der Tod ist eben nicht Teil des Lebens, wie man heute gerne sagt, sondern er ist der Feind des Lebens. Der Tod ist Folge des Sündenfalls. Erst durch Christus hat sich das geändert, dass wir nicht voll Sorge und Furcht auf unseren eigenen Tod blicken müssen, sondern voll Zuversicht und wissend, dass dieser Tod uns die Tür zum ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit öffnet. Das gilt für jeden, der an Jesus Christus von Herzen glaubt. Denn für ihn wird der Tod eben zum Eingang ins Leben. Aber eben nur für ihn. Für den, der nicht an Jesus als seinen Retter und Helfer glaubt, gilt, was David am Ende unseres Psalms schreibt. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Und da geht es nicht um eine besonders tiefe Höhle, sondern es ist eine Umschreibung für die Hölle. Daraus wird deutlich erkennbar, wie lebensnotwendig es ist, Jesus als seinen Helfer zu erkennen, Gottes Liebe wahrzunehmen und sich an seine Hilfe zu erinnern. Und wer Sehnsucht nach Gott hat, der erinnert sich täglich an Gottes Hilfe. Gerade auch dann, wenn er in Not ist, wie David. Und er setzt um, was David weiter betet. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Wir dürfen und können Gott loben und ihr Lieben, es schadet auch überhaupt nichts, wenn wir uns dabei bewegen, wenn wir dabei unsere Hände erheben und nicht bloß so da sitzen. Lass es mich an einem Beispiel erklären. Zurzeit läuft gerade die Fußball-WM und entschuldigt bitte, dass ich das Beispiel wähle nach dem Ausstieg unserer Mannschaft. Aber es zeigt recht deutlich, was ich erklären will. Könnt ihr euch einen Fan vorstellen, der das Spiel seiner Mannschaft verfolgt? Er sitzt im Rang, beobachtet die Mannschaft und sieht, wie sie am Verlieren ist. Und dann plötzlich, kurz vor Schluss, Ausgleichstor. Ja, und dann sogar noch der Siegtreffer. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Mann oder Fan ruhig auf seinem Platz sitzen bleibt und sich nur innerlich freut, dass seine Mannschaft es doch noch geschafft hat, obwohl er das ganze Spiel nicht geglaubt hat, dass das möglich wäre? Wird er nicht vielmehr aufspringen und lauthals jubeln, wird er seine Hände nicht emporreißen vor Freude darüber, dass es seiner Mannschaft doch noch gelungen ist? Und jetzt hören wir noch einmal, was David schreibt. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wir dürfen auch unsere Hände aufheben, um Gott zu loben und dieses Lob zu unterstützen und nach außen hin deutlich zu machen. Man darf es uns ruhig ansehen, dass wir uns über Gottes Liebe und Erbarmen freuen. Ihr wisst, ich durfte dieses Jahr in Sambia mit sein. Die Gottesdienste dort, die waren voller Leben. Da hat die ganze Gemeinde mitgetanzt und mitgejubelt und war in Bewegung beim Singen. Da bewegte sich nicht nur der Mund, da bewegte sich der ganze Körper. Und währenddem ein Chor vorne sang, brachen andere, die in der Gemeinde saßen, mit ein in diesen Jubel, auf ihre Art. Wir dürfen fröhlich sein und Gott loben. Und man darf es uns ablesen. Uns geht es viel besser als dem Fußballfan, der in der Reihe sieht, wie seine Mannschaft es doch am Ende noch geschafft hat. Denn für uns geht es um viel mehr als nur um einen Sieg. Um einen Sieg in einem Turnier. Für uns geht es um den Sieg des Lebens. Den schenkt dir dein Heiland Jesus Christus. Und deshalb darfst du ihn loben und preisen und darfst dich immer wieder an ihn erinnern, dein ganzes Leben lang und besonders auch dann, wenn du zu Bett gehst am Abend, wenn du den Tag noch einmal vor deinen inneren Augen vorbeiführen lässt und denkst, da hat mir Gott wieder wunderbar geholfen oder dort oder dort hat er die Not zugelassen, aber ich weiß, er hat mich damit nicht allein gelassen. Und wenn dich diese Not in der Nacht wach werden lässt, dann darfst du dich auch daran erinnern, Gottes Zusage steht, er ist bei dir. Gottes Güte, seine Barmherzigkeit ist besser als Leben. Ja, David betet es so. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Er hatte Gott alle Zeit vor seinen inneren Augen. Das ist Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott erinnert sich nicht nur an die Hilfe, sondern auch an den Retter. Und so bekennt David weiter, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Wir erinnern uns, David ist auf der Flucht. Er ist in der Wüste Juda. Nach zwei Dingen sehnte er sich wohl ganz besonders, nämlich nach Schatten und nach etwas, was seine Lippen befeuchten könnte. David weiß, Gott wird ihm noch viel mehr geben. Er weiß, Gott wird ihn schützen und erhalten. Er hatte zugesagt, ihn zum König zu machen und ihm als König beizustehen. Er fühlte sich bei seinem Retter Jesus Christus so geborgen wie die Küken unter den Flügeln der Henne, wenn der Habicht über den Hühnern kreist. So jedenfalls drückt es David selber aus. David weiß, dass seine Feinde, wohlgemerkt seinen Sohn, vermutlich jedenfalls ansonsten Saul und dessen Heer, ihm nach dem Leben trachten, ihn am besten ausradieren möchten. Doch er hält sich an seinen Retter und bekennt ganz getrost: Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Die Feinde mögen hier triumphieren, es möge ihnen hier gut gehen. Sie mögen sich wie Sieger fühlen, so wie die Mannschaft in dem Beispiel sich bis kurz vorm Schluss als Sieger gefühlt hat auf dem Platz. Aber dann kam eben so kurz vorm Schlusspfiff erst der Anschluss und dann auch noch der Siegtreffer. Und so ist es auch im richtigen Leben. Ein Sprichwort sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir Christen dürfen zuletzt lachen. Ja, wir dürfen das ganze Leben lang fröhlich sein. Denn wir haben den an unserer Seite, der unsere Zukunft aufgeschlossen hat, bei Gott in der Herrlichkeit. Er hat dafür teuer bezahlt mit seinem Leben. Aber er ist uns auch vorausgegangen in seiner Auferstehung. Und so darfst du dich freuen. Du wirst Sieger sein, wenn du bei ihm bleibst im Glauben. Wenn du dich an ihn hältst dein Leben lang, auch in manchen trüben Stunden, auch und gerade in der Not. Als Sieger scheidest du aus diesem Leben, wenn du in Jesus deinen Retter festgehalten hast. Wer bei ihm Vergebung, Trost und Hilfe sucht, der wird sie ganz gewiss finden. Und der wird triumphieren. Er weiß, Gott war nicht nur zeitlebens sein persönlicher Gott, sondern Gott wird ihn am Ende in Ehren annehmen und ihn in seinem Reich ewig mitleben lassen. Wer sich hier nicht an seinen Retter hält, der mag Gutes erlebt haben auf der Erde, dem mag es hier sehr gut gegangen sein, aber am Ende wird er zur Beute der Schakale. Er wird ein ewiges Dasein in der Hölle fristen müssen. Da werden ihm auch Lügen nicht mehr helfen, denn dann wird ihm sein Maul gestopft werden, wie es wörtlich heißt in unserem Text. Dann nützt es ihm auch nichts, wenn er auf Erden zu einer Gemeinde gehört hat und vielleicht zu Jesus gesagt hat, Herr, Herr. Er wird dann zu ihm sagen, wenn dieses Herr, Herr nicht von Herzen kam, wahrlich, ich kenne dich nicht. Nicht die Worte, Herr, Herr, sind entscheidend, sondern der Ursprung dieser Worte, wenn sie aus dem Herzen kommen. Und so darf auch unser Lob und unser Dank, unsere Sehnsucht zu Gott aus dem Herzen kommen. Und wir dürfen wissen, Sehnsucht zu Gott, die äußert sich in der Not, die erinnert sich an die Hilfe und sie hält sich an den Retter. Gott schenke uns allen diese herrliche, tröstliche und in Christus vertrauende Sehnsucht. Dann werden wir auch mit David triumphierend bekennen: Herr, deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.